Ja, davon wollen wir auch ein Stück hören, ein bisschen hören von dem, wie er ist. Wir haben im Jesaja-Brief schon gehört, was wir in seinem Namen tun sollen. Und wir wollen hören, was die Predigt zu uns sagt. Darüber steht Jesus und das Gericht über die Völker. Liebe Gemeinde, der Wochenspruch lautete ja schon, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Gottes. Ist das nur eine Einladung, eine Aufforderung, eine Warnung? Wir kennen hier in Deutschland eine Menge Instanzen. Einige davon sind, nicht komplett, das Amtsgericht, das Landgericht, das Oberlandesgericht, der Bundesgerichtshof und nicht zu vergessen heutzutage für Europa den Europäischen Gerichtshof, das oberste rechtsprechende Organ der Europäischen Union. Ein ganzer Mund voll. Und dann noch den Internationalen Gerichtshof in Den Haag, das Hauptrechtssprechorgan der Vereinten Nationen. Und wenn uns nun so ein Gericht zur Aufklärung einer Straftat benötigt, dann bekommen wir eine Aufforderung, keine Warnung, eine Aufforderung, eine Vorladung, wie man es so schön nennt. Und das zu ignorieren, ist natürlich ein Tabu, auch wenn man unschuldig ist. Und das sind wir ja alle bestimmt. Wir sind alle unschuldig, haben nie was Verkehrtes getan. So ähnlich ist es auch bei uns mit dem christlichen Glauben. Wir wissen aus seinem Wort, dass er von seinen Kindern die Einhaltung bestimmter Regeln erwartet. Auf die Frage des reichen Jünglings, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe, ist die entscheidende Antwort Jesu, ehre Vater und Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und da sprach der Jüngling, habe ich alles gehalten, was fehlt mir denn noch? Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so gehe hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und dann komm, dann folge mir nach. Und wir wissen aus der Geschichte der Jüngling, der das Wort hörte, er ging betrieb davon mit gesenktem Kopf und verließ die Szene, denn er hatte viele Güter, steht in der Bibel. Und wir kennen auch die Ermahnung zur Liebe und zum Gehorsam gegen den Herrn aus 5. Mose. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Jesus hat nicht nur die Liebe Gottes gelebt und gepredigt, er sah auch, dass es Menschen gibt, die nicht willens sind, sich auf diese Liebe Gottes einzulassen. Was geschieht mit ihnen? Diese Frage stellte man sich nicht nur damals, auch heute fragen wir uns insgeheim, was mit jenen ist, dass die Böses tun und nicht die geringste Reue zeigen. Jesus spricht darum vom jüngsten Gericht oder abhängig von der Übersetzung vom Weltgericht. In dem die einen von den anderen getrennt werden, die einen zur Fülle des Königreiches, die anderen zur ewigen Verdammnis. So hören wir, was geschrieben steht im Evangelium des Matthäus, im 25. Kapitel. Da werde ich uns die Verse 31 bis 46 vorlesen und hier steht vom Weltgericht. Wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit begleitet von allen Engeln wiederkommt, dann wird er auf dem Throne Gottes sitzen. Alle Völker werden vor ihm erscheinen und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen. So wie ein Hirte die Schafe von den Ziegenböcken trennt. Rechts werden die Schafe und links werden die Ziegenböcke stehen. Dann wird der Richter zu denen an seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. nimmt das Reich Gottes in Besitz, das er seit Erschaffung der Welt für euch als Erbe bereithält. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Und dann werden sie fragen, Herr, wann bist du denn hungrig gewesen und wir haben dir zu essen gegeben oder durstig und wir haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dir Gastfreundschaft gewährt und wann bist du nackt gewesen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Der Richter wird ihnen dann antworten, das will ich euch sagen, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Zu denen auf seiner linken Seite aber wird er sagen, geht mir aus dem Augen, ihr Verfluchten, ihr Verdammten oder ihr Verurteilten, ins ewige Feuer, das für den Teufel und seine Helfer bestimmt ist. Denn ich war hungrig, aber ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, aber ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder unter euch, aber ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt, aber ihr wolltet mir nichts zum Anziehen geben. Ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie ihn fragen, aber Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig, ohne Unterkunft, nackt oder im Gefängnis gesehen und dir nicht geholfen? Daraufhin wird ihnen der Richter antworten, die Hilfe, die ihr meinen geringsten Brüdern verweigert habt, die habt ihr mir verweigert. Und sie werden der ewigen Strafe ausgeliefert sein, aber die Gottes Willen getan haben, erwartet unvergängliches Leben. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, das kann sich überhaupt keiner so richtig vorstellen, wie das sein wird am jüngsten Tag. Wie viele Bücher sind da wohl nicht schon drüber geschrieben? Wie viele Gedanken sind darüber verloren gegangen? Wie viel Zeit hat man investiert, um herauszufinden, wann, was, wo, wie passiert? Wie das sein wird, wenn Jesus wiederkommt, in großer Herrlichkeit, mit den Wolken des Himmels und seine Engel mit ihm? Wie das sein wird, wenn alle Naturgesetze ins Wanken kommen, wenn überirdische Posaunen erschallen und die vormals Toten aus den Gräbern heraussteigen. Keiner kann sich so richtig vorstellen, wie der Thron des himmlischen Christus aussieht, vor dem sich dann alle zu verantworten haben im jüngsten Gericht. Aber auch wenn wir es uns nicht so richtig vorstellen können, es ist wichtig, dass wir daran denken und uns darauf einstellen. Gott möchte, dass wir diesen Zeitpunkt unseres Lebens im Auge behalten, dass wir bewusst auf ihn zuleben. Und weil Gott das möchte, hat er uns Menschen ein Gewissen gegeben, eine innere Stimme, die uns mahnt, du musst dich einmal vor deinem Schöpfer verantworten. Und er hat die Ahnung von Gottes Gericht in die Herzen der allermeisten Menschen gegeben. Und er redet in seinem Wort der Bibel an vielen Stellen von diesem jüngsten Gericht. Kapitel 24, Matthäus, spricht die ganzen Gleichnisse, sprechen eigentlich von dem Königreich Gottes, was wir zu erwarten haben. Eine dieser Stellen ist das Wort unseres Herrn Jesus Christus, den wir als Predigtext gehört haben. Da hat Jesus das, was sich richtig so keiner vorstellen konnte, anschaulich gemacht und führt uns mit Bildern und Vergleichen aus unserer Welt vor Augen, was im jüngsten Gericht geschehen wird. Wie es um das Reich Gottes steht, wie wertvoll es uns sein sollte, wie wachsam wir sein müssten. Vers 5 von 24. Denn es werden viele kommen unter meinen Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Oder Vers 24. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Sei wachsam. Wir erinnern uns an das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen, auch Kapitel 24, das Jesus mit den Worten beendet: Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Aber es geschieht. Vers 31, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit. Und dann wollen wir uns das einmal menschlich vorstellen, soweit das möglich ist. Es ist nicht einfach. Wer kennt sich noch mit Schafherden aus? Das, was da geschehen ist, ist so ähnlich wie die Arbeit eines kleinen Vieh, Hirten am Abend. Zunächst muss er die Tiere zusammenbringen, die über eine größere Weide verstreut gefressen haben und den Tag verbracht haben. Er treibt die Herde zusammen im Eingangsbereich der Viehgatter und Stallung. Und dann sortiert er die Herde, Schafe rechts, Ziegenböcke links. Warum? Denn Schafe und Ziegen weiden zwar zusammen, verbringen aber die Nacht in verschiedenen Stallungen. So, sagt Jesus, werde ich es am Abend der Weltzeit machen. Am jüngsten Tag, ich werde alle Menschen vor meinen Thron zusammenbringen und sie in zwei Gruppen einteilen. Ein Gleichnis. Die Menschen damals wussten, was das war. Die wussten, was Schafe und Ziegenböcke waren. Sie wussten, was ein Hirte war. Und wir wissen auch aus dem Alten und dem Neuen Testament, dass das Schaf ein prägnantes, ein wichtiges Bild war, das Jesus benutzte. Er selbst war ja sogar das Opferlamm. Am jüngsten Tag werdet ihr sortiert werden. Keiner kann sich davor drücken. Keiner kann neutral bleiben vor Gottes Thron. Es gibt keinen dritten Weg. Es gibt keine Ausnahme. Es gibt keinen Schleichweg, kein Shortcut, wie wir so sagen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Rechts oder links. Schaf oder Ziegenbock. Für die Jünger Jesus und für die anderen Menschen damals war es ganz selbstverständlich, dass ein König mit einem Hirten verglichen wird. David und auch im Neuen Testament. Und ebenso selbstverständlich war es, dass ein König zugleich der oberste Richter seines Volkes ist. Jesus macht uns das jüngste Gericht dadurch anschaulich, dass er diese drei Dinge zusammen auf sich bezieht. Er ist der gute Hirte, der am Ende Schafe und Ziegen sortieren wird. Er ist der König aller Könige, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Er ist zugleich der Richter, der einst alle Menschen vor seinem Königsthron versammeln wird. Und danach stellt Jesus dieses Gericht wie ein Gespräch zwischen dem Richter und den in zwei Gruppen sortierten Menschen dar, ein Gespräch aus Frage und Antwort. In diesem Gespräch fällt der König sein Urteil. Zu den Rechten sagt er, kommt her, ihr Gesegnete meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereit ist von Anbeginn der Welt. Aber zu denen zu Linken sagt er, geht weg von mir, ihr Verfluchten, ihr Verurteilten, in das ewige Feuer, das bereit ist dem Teufel und seinen Engeln. Und dann verkündet er sein Urteil. Die zu Rechten haben ihm zu Lebzeiten viel Liebe und Gutes erwiesen, indem sie sich um notleidende Menschen gekümmert haben. Und die zu Linken dagegen haben ihm Liebe und Wohltaten versagt. Sie haben sich nicht um die Notleidenden gekümmert. Dann ist natürlich jetzt schon mal die Frage, wo stehen wir? Wo stehe ich? Wo stehst du? Und wo wirst du dann stehen? Und dann werden wir eigentlich unsicher, hoffentlich. Sicher haben wir notleidenden Menschen geholfen, mehr als einmal. Der Bettler vor dem Supermarkt, die Aktion mit den Kleidern. Aber ebenso fallen uns auch Gelegenheiten ein, wo wir nicht geholfen haben, obwohl wir hätten helfen können. Die Nachbarin. Wir dachten, wir haben nicht die Zeit dazu oder die Kraft oder das Geld. Wir haben es versäumt, den Notleidenden zu dienen und damit zugleich auch unseren lieben Herrn Jesus Christus im Stich gelassen. Wird uns das im Gericht einholen? Wo werden wir stehen? Rechts oder links? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir in die Tiefe gehen bei den Worten Jesu. Da steht also an der rechten Seite eine Menschengruppe, die mit einer Schafherde verglichen wird. Was macht ein Tier zum Schaf? Wird es zum Schaf, weil es sich wie ein Schaf verhält? Nein, umgekehrt, weil es ein Schaf ist, verhält es sich wie ein Schaf. Im Psalm 100 steht, dass Gott uns zu Schafen seiner Weide gemacht hat, nicht wir selbst. Psalm 100, Vers 3. Jesus nennt die zu seiner Rechten Gesegnete meines Vaters und er sagt, dass ihnen das Himmelreich bereits von Anbeginn der Welt bereitet ist. Da merken wir, es ist Gottes ewiger Ratschluss und sein Geschenk, wenn wir im Gericht einst zu Rechten Christi stehen werden. Auserwählte nennt die Bibel all diejenigen, die durch Jesus zu Gott gehören. Gott hat schon vor Ewigkeit her beschlossen, dass wir in sein Reich kommen sollen. Gott ist es, der uns zu seinen Schafen gemacht hat. Die Nächstenliebe und der Einsatz für Notleidende zeigt einfach, wer ein Schaf geworden ist, der verhält sich dann auch wie ein Schaf. Wer ein Kind Gottes geworden ist, der verhält sich wie ein Gotteskind. Und wer von der Liebe Gottes beschenkt wurde, der schenkt diese Liebe selbst weiter. Und wer durch Jesus Christus erlöst wurde, der nennt ihn Herr und dient ihm nach Kräften. Die Urteilsbegründung des Herrn Jesus Christus macht einfach erkenntlich, dass es sich um Gottes auserwählte Menschen handelt, die da zu seinen Rechten stehen. An ihrem liebevollen Verhalten wird es deutlich, und wo wir nicht, ja, es wird deutlich, aber, und wo wir nicht geliebt und nicht geholfen haben? Nun ja, das ist eigentlich längst vergeben. Das ist eigentlich schon erledigt, abgehakt. Das hat der Jesus Christus ja durch sein kostbar Blut am Kreuz abgebüßt. Das ist uns vergeben worden. Und das glauben wir von Herzen. Sein Blut hat meine, deine, unsere Sünden abgewaschen. Wir haben Brief und Siegel, dass diese Sünden im tiefsten Meer versenkt sind. Ein Schild ist dort aufgestellt, Angeln verboten. Diese Sünden holen uns am jüngsten Tage nicht mehr ein. Gott hat uns durch Jesus zu Schafen seiner Herde gemacht und seiner Weide und darum haben wir Zuversicht für das jüngste Gericht, dass wir dann auch bei den Schafen stehen werden. Und was ist nun mit den Böcken, mit den Ziegenböcken? Hat Gott sie zu Ziegenböcke gemacht, wie er uns zu Schafen gemacht hat? Hat er sie von Anfang an dazu ausersehen, dass sie zur Hölle fahren? Das wäre schrecklich. Aber nein, so ist es nicht. Jesus nennt sie einfach die Verdammten, das heißt Verurteilte. Es sind Menschen, denen die Liebe Gottes ursprünglich ebenso galt wie allen anderen Menschen. Denn Jesus ist nicht nur zur Erlösung für ein paar Menschen gekommen in die Welt, sondern für alle. Alle sind eingeladen, sich von Gott beschenken zu lassen, sich von ihm zu seinen Kindern und zu Schafen, seiner Weide machen zu lassen. Aber es gibt solche, die dieses Geschenk ausschlagen, die Gottes Wort nicht glauben, die Gott nicht als Herrn anerkennen wollen, die seine Liebe eigentlich mit Füßen treten. Diese freilich haben keine Vergebung der Sünden. Ihre Schuld und ihre Lieblosigkeit werden ihnen im Gericht voll angerechnet. Und darum nennt die Bibel, nennt Jesus sie Verurteilte oder Verdammte, abhängig von Übersetzung. Nicht Gott hat sie zu Böcken gemacht, sondern sie haben sich selbst zu Böcken gemacht. Ebenso wie der Teufel, der ja nun ursprünglich ein Engel war, dann aber gegen Gott eine Revolution anzettelte. So bekamen die Ziegenböcke im Gericht nur das als Urteilsbegründung zu hören, was sie an Liebe versäumt haben. Und auch da, wo sie in ihrem Leben vielleicht doch Notleidende geholfen haben, da haben sie es nicht im Dienst oder als Dienst für den Herrn Jesus Christus getan, sondern aus anderen Gründen. Vielleicht um Dank zu ernten oder als Wohltäter geehrt zu werden oder um sich ihr Gewissen zu beruhigen. Und dann komme ich doch nochmal auf den Anfang der Predigt zurück. Da habe ich gesagt, es ist wichtig, dass wir uns auf den kommenden Gerichtstag einstellen. Und was bedeutet das dann genau? Im Blick auf das, was wir eben bedacht haben. Es bedeutet, dass wir ohne Angst und ohne Berechnung einfach Gottes Liebe in unserem Leben wirken lassen sollen. Zunächst an uns selbst, dass wir die Erlösung Jesu Christi annehmen und uns die Sünde vergeben lassen, dass wir uns also gefallen lassen, Schafe seiner Weide und Gottes Kinder zu sein. Wenn wir das im Glauben festhalten, gehorsam an sein Wort, mit unserem Leben beahmen, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, können wir ohne Angst auf den Gerichtstag zugehen. Wir sind ja Schafe. Wir gehören auf der rechten Seite Jesus. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. So dann aber wollen wir Gottes Liebe in unserem Leben auch in der Weise wirksam werden lassen, dass wir uns einüben, wie Schafe zu leben. Dass wir also als Dank und Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus allen Mitmenschen gerne dienen und helfen, besonders die, die Not leiden. Ohne Berechnung wollen wir das tun, also ohne den Hintergedanken, dass wir damit Gott gnädig stimmen können und sein Urteil im jüngsten Gericht positiv beeinflussen können. Wir brauchen Gott ja gar nicht gnädig zu stimmen. Er ist es doch schon, durch seinen Sohn Jesus Christus. Wir können also ohne Angst und ohne Berechnung ganz einfach, fröhlich, frei und liebevoll leben, so wie es der Herr Jesus uns ins Herz gelegt hat. Und wenn wir das tun, dann werden wir uns im Gericht vielleicht sogar wundern, was Gott durch uns alles zu Wege gebracht hat. Und wir werden erstaunt fragen, ja, sag mal Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen oder durstig oder sonst irgendwo irgendwie notleidend? Wir wollen uns trösten und ermutigen mit den Worten aus Johannes 3, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Alle, die an ihn glauben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und aus Johannes 5 habe ich noch einen Satz. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wenn wir also unsere Hausarbeiten gründlich gemacht haben, dann können wir uns also in Ruhe schlafen legen, denn der Herr ist mit uns. Wir werden den großen Tag nicht verpassen. Unser Herr Jesus wird uns zu ihm rufen, wie es im Vers 31 steht. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker, also auch wir, hoffen wir, glauben wir, werden wir vor ihm versammelt werden. Stehen wir dann an seiner rechten Seite? Amen.